Die Erinnerung an Marcel Proust bedeutet, sich an das Erinnern zu erinnern. Oder besser gesagt, an seine Art des Erinnerns, seine Poetik des Erinnerns. Dieses Monumentalwerk der modernen Weltliteratur umfassend abzuhandeln, erscheint geradezu unmöglich und zum Scheitern verurteilt. Aus diesem Grund habe ich einen Ausschnitt, einen Aspekt des Werkes ausgewählt, um mit und anhand von Prousts Suche nach der verlorenen Zeit über die menschliche Erinnerung nachzudenken. Was passiert im menschlichen Gehirn, wenn sich der Mensch erinnert, und warum neigt man dazu, die Vergangenheit zu verklären? Was ist, mit Nietzsche gesprochen, der Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben? Und warum kann die menschliche Erinnerung leicht für falsche Zwecke instrumentalisiert werden?
Meine Mutter ließ darauf eines jener dicken, ovalen Samttörtchen holen, die man Madeleine nennt, und die aussehen, als habe man als Form dafür die gefächerte Schale einer St. Jakobsmuschel benutzt. Gleich darauf führte ich einen Löffel Tee mit dem aufgeweichten kleinen Stück Madeleine darin an die Lippen. In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Es vollzog sich damit in mir, was sonst die Liebe vermag. Gleichzeitig aber fühlte ich mich von einer köstlichen Substanz erfüllt. Oder diese Substanz war vielmehr nicht in mir, sondern ich war sie selbst.
Spricht man mit Experten und Expertinnen über Marcel Proust, kommt früher oder später die berühmte Madeleine-Episode zur Sprache. Das französische Feingepäck in Muschelform ist geradezu Paradebeispiel für Marcel Prousts sinnliches und leibliches Verständnis von Erinnerung, wie der Philosoph Georg Stenger bestätigt.
Dieses wunderbare, also Madeleine-Episode, aus die Welt berühmt ist sozusagen, wird da beschrieben von ihm in einer Weise, wo eine bestimmte sinnlich verankerte, lange nicht mehr erinnerte Konstellation nicht über die Ratio an ihn herantritt, sondern über eine geschmackliche, über eine sinnlich verankerte, leiblich-körperliche Disposition, die ihn gleichsam nicht mehr loslässt. Und dadurch wird er zurückgeworfen geradezu in eine alte Situation, die er als Junge schon hatte, als er diese Madeleine in den Tee getunkt hat. Und da ist ihm die ganze Zeit ein Erinnerungspunkt, der öffnet sich und überwältigt ihn. Überwältigt ihn so sehr, dass alle Rationalität relativiert erscheint. Wie er sagt, er zucke zusammen, glaube ich, sagt er, und bin von einem großen Glücksgefühl erfüllt.
Georg Stenger ist Professor für Philosophie an der Universität Wien und hat sich sowohl mit Diskursen über Leiblichkeit und Körperlichkeit in der Philosophie als auch mit Fragen der Historie bei Nietzsche und Foucault beschäftigt.
Wir werden mit Proust lesend, spüren wir vielleicht was an nicht das Madeleine und den Tee. Aber wir kennen ganz genau das Phänomen in anderen Zusammenhängen. Das mag auch negativ sein, ein Schwarzbrot, weshalb ich den Zahn nicht mehr habe. Ja, und so weiter. Kann auch das sein. Aber das sind Erfahrungen, die wir ohne Proust so niemals hätten. Und da ist er ein Meister seines Faches. Das kann man, gerade die ganze sinnlich-leibliche Dimension, also da reingeführt zu werden, bei Proust kriegst du sozusagen einen Geschmack mit. Also bei Proust gibt es nicht einfach einen Tee an der Theke, sondern bei Proust ist schon der Raum selber ist schon geschmacklich, geschmackvoll.
Ich setze die Tasse nieder und wende mich meinem Geiste zu. Er muss die Wahrheit finden. Doch wie? Eine schwere Ungewissheit tritt ein, so oft der Geist sich überfordert fühlt, wenn er, der Forscher, zugleich die dunkle Landschaft ist, in der er suchen soll und wo das ganze Gepäck, das er mitschleppt, keinen Wert für ihn hat. Suchen? Nicht nur das. Schaffen. Er steht vor einem Etwas, das noch nicht ist. Und das doch nur er in seiner Wirklichkeit erfassen und dann in sein eigenes Licht rücken kann. Wieder frage ich mich, was das für ein unbekannter Zustand sein mag, der keinen logischen Beweis, wohl aber den Augenschein eines Glückes mit sich führte.
Auch der Romanist und Literaturwissenschaftler Alfred Nohe hat sich eingehend mit Marcel Proust beschäftigt. Im Zusammenhang mit der Madeleine-Episode betont er, welch wichtige Rolle der Sprache und Sprachwerdung beim Erinnerungsprozess zukommt. Das Erinnern im Sinne Prousts ist demnach kein einfaches Schürfen in der Vergangenheit, sondern zugleich ein kreativer Schaffungsprozess.
Das wird ja sehr häufig als der sogenannte Proust-Moment bezeichnet, dass die Wahrnehmung der Vergangenheit ausgelöst wird von einem aktuellen Erlebnis. Im Fall der Romanfigur ist es das Eintauchen dieses Madeleine-Cakes in den Tee und dann das Zerfließen auf der Zunge, sodass die Vergangenheit auch wieder auftaucht, dass das Gedächtnis in Gang gesetzt wird. In einem anderen Moment ist es das Wiedererkennen eines Porträts oder das Stolpern über einen Stein. Das geht uns ja letzten Endes allen so. Ich glaube, der entscheidende Unterschied bei Marcel ist dann, dass er das alles zur Sprache bringen möchte. Er sucht nach den Bezeichnungen, nach den Begriffen. Und erst wenn er das formulieren konnte, dann ist es für ihn Wirklichkeit.
Der Philosoph Georg Stenger verweist in diesem Zusammenhang auf Prousts Nähe zu Nietzsche. Beide würden dem künstlerischen Schaffensprozess gegenüber einer objektivierbaren Geschichtsschreibung den Vorzug geben.
Ich bin selbst ein Teilnehmer dessen, worüber ich befinde. Und das ist das, was bei Nietzsche entscheidend ist. Und entscheidend ist, das dann später bei ihm, tritt es immer stärker hervor, es gibt nichts als die Kunst. Aber die Kunst ist nicht die Kunst, die wir so einfach objektiviert wieder darstellen können, sondern es ist das produktiv-künstlerische, gestalterische Moment des Menschseins selbst, das über sich hinausschaffen. Über sich hinaus heißt nicht jetzt so zu einem Übermenschen, wie das dann manche so negativ formulieren, sondern bedeutet, dass ich den Prozess selbst als das Entscheidende sehe, den Weg des Hervorbringens, das zugleich ein Transformationsgeschehen ist. Und das ist Nietzsche. Also Kunst, sein Kunstverständnis ist genau dieses. Und das ist im Grunde nahezu Proust.
Die Sprache und die Sprachwerdung seien, so Georg Stenger, auch bei Nietzsche die Grundlage für die Herausbildung einer künstlerisch gestalteten Erinnerung.
Diese Parallele Nietzsche und Proust, die ist offenkundig. Da ist der Kunstbegriff, die gestalterische Form, die Beformung der Sprache. Die Sprache selbst, mit Nietzsche beginnt die Rhetorik, auf neue Beine gestellt zu werden. Die alte Rhetorik von den Griechen über 1500 Jahre vergessen. Sie wird eigentlich erst durch Nietzsche wieder hervorgerufen. Die Rhetorik nicht als Kunst der Rede, sondern als Erbringen des Gedankens mit und in der Sprache. Die Sprache ist sozusagen, wir brauchen eine Sprachhygienik, nicht eine Zuordnung von Begriffen, die wir immer schon vorverstanden haben.
Doch warum neigt das menschliche Gehirn dazu, die Erinnerung in Form von Bildern, Gerüchen und anderen sinnlichen Eindrücken zu speichern? Warum erinnern wir uns leichter an sinnliche Eindrücke als an Worte oder Fakten? Ich will mehr wissen über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns und kontaktiere den deutschen Hirnforscher und Neurobiologen Gerald Hütter.
Worte zu erinnern ist manchmal furchtbar. Das ganze Bild aufzurufen ist schon viel leichter, wenn das Bild dann auch noch verkoppelt wird mit der Erinnerung an Gerüche und andere sinnliche Wahrnehmung, dann wird das ein Erlebnis, was man aufruft, also noch viel komplexer als ein Bild. Und das kann man sich dann ganz besonders gut merken. Und diese Gedächtniskünstler, die nutzen diese Tatsache, dass das Hirn sich etwas leichter merken kann, wenn es in Bilder gepackt sind, indem sie im Hirn sozusagen den Film mit diesen Bildern ablaufen lassen. Und dabei können sie sich dann wieder an das erinnern, was sie dran gehängt haben.
Marcel Proust schuf sich in seinem Monumentalwerk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit eine genuin eigene Form der Erinnerung. Seine Erinnerungspoetik fußte auf dem Begriff der Mémoire involontaire, der willenlosen, unbewussten Erinnerung. Diese dem Zufälligen verbundene Erinnerungsform basierte auf dem Konzept der Subjektivität der menschlichen Wahrnehmung. Proust lehnte damit die willentliche, vernunftbestimmte Erinnerung, die Memoire, volontär ab.
Vergebens versuchen wir, die Vergangenheit wieder heraufzubeschwören. Unser Geist bemüht sich umsonst. Sie verbirgt sich außerhalb seines Machtbereichs und unerkennbar für ihn in irgendeinem stofflichen Gegenstand oder der Empfindung, die dieser Gegenstand in uns weckt. In welchem, ahnen wir nicht. Ob wir diesem Gegenstand aber vor unserem Tode begegnen oder nie auf ihn stoßen, hängt einzig vom Zufall ab.
Der Literaturwissenschaftler Achim Hermann Hölter hat sich eingehend mit Marcel Proust beschäftigt und mehrere Bücher über den Großmeister des Erinnerns verfasst. Auch er sieht in der Memoire à volontaire, in Prousts Erinnerungskonzeption, den Schlüssel zum Werkverständnis.
Was ihn wirklich beschäftigt, ist etwas anderes. Das ist die Mémoire involontaire. Das ist also das, was man nicht rufen kann, sondern was ungerufen kommt. Und diese Erinnerungserlebnisse werden getriggert, würde man heute sagen, durch irgendwelche Sinneseindrücke. Also das kann ein Geschmack sein, ein Geruch sein, das kann ein Klang sein oder auch ein Gefühl sein. Und diese Dinge funktionieren auch nicht, wenn man ihnen hinterher forscht. In der berühmtesten, der ersten Mémoire involontaire-Szene in À la recherche du temps perdu, das ist die berühmte Madeleine-Szene, wird lange beschrieben, da ist was, aber ich komme nicht drauf. Und dann heißt es, plötzlich war es da. Das ist der entscheidende Punkt. Also man macht einen Anlauf, noch einen, es geht nicht. Und dann muss man loslassen und irgendwann plötzlich, ungerufen sozusagen, war es da. Und dann ist die ganze Vergangenheit mit einem Schlag da.
Doch inwieweit hängen Erinnern und Vergessen zusammen? Wo werden Ereignisse gespeichert und wovon hängt das plötzliche Aufblitzen von Erinnerungen ab? Nicht umsonst tauchen in der Suche nach der verlorenen Zeit immer wieder geologische Metaphern auf, die die Erinnerungen als Felsblock und Schichten im Gedächtnis versinnbildlichen. Die frühesten, noch aus der Kindheit stammenden Erinnerungen sind demnach die fundamentale Schicht des erinnernden Subjektes, auf der alle späteren Zeit- und Erinnerungsschichten ruhen. Der Literaturwissenschaftler Alfred Nohe bestätigt die Thematisierung dieser Analogie zwischen Gehirn und Steinbruch.
Es geht aus von der Idee, dass das Gedächtnis insgesamt so eine Art Sediment darstellt. Ablagerung im Lauf der Zeit. Das Problem ist, dass wir die Zeit ja nicht direkt erleben. Wir haben ja kein Sinnesorgan für die Zeit. Wir können das immer nur am Vergehen, an der Bewegung, an den Geschehnissen feststellen, dass Zeit vergangen ist. Und da spielt das Gedächtnis oder die Erinnerung natürlich eine herausragende Rolle. Es lagern sich bestimmte Sachen ab, verfestigen sich, werden, um das jetzt mit der geologischen Metapher weiter zu spinnen, aus dem Sand wird dann vielleicht ein Konglomerat und daher ist die Erinnerung so eine Art Steinbruch.
Der Neurobiologe Gerald Hütter berichtet, dass auch die Hirnforschung von derartigen Schichten im Gehirn ausgeht. Er erzählt, dass er diese Metapher sogar in einem Kinderbuch verarbeitet hat.
Ich habe sogar mein Kinderbuch geschrieben, Felix und Feline entdecken das Gehirn. Und da haben wir das Gehirn wie eine Zwiebel dargestellt, mit inneren Kernblättern. Und dann geht es so außenrum und das legt sich dann alles so über das Innere. In einer gewissen Weise stimmt das auch. Wir wissen auch aus demenziellen Erkrankungen, dass die äußeren Schalen, die zuletzt entstanden sind, sich als erste auflösen und dass der innere Kern dann noch sehr lange bleibt. Und sich die Menschen dann in hochdimensionellen Zuständen immer noch erinnern, was aus ihrer Kindheit noch übrig geblieben ist.
Der Fokus auf die Mémoire involontaire, die unfreiwillige Erinnerung im Gegensatz zur rationalen und vom Willen gesteuerten Erinnerung, beruft sich nicht zuletzt auch auf das Körpergedächtnis. Dieses, so der Literaturwissenschaftler Achim Hölter, existiere unabhängig vom Zugriff des Intellekts.
Der Schlaf oder die schlafaffine Situation und Haltung sind tatsächlich Voraussetzung für eine solche kontemplative Arbeit oder Phase. Der Beginn der Recherche hat dann noch eine besondere Pointe, die manchmal so etwas untergeht, nämlich da geht es sehr explizit um das Körpergedächtnis. Also tatsächlich, dass sozusagen, wenn man intellektuell sich an etwas gar nicht erinnert oder vielleicht sich gar nicht orientieren kann, dass aber der Körper sich sozusagen unbewusst daran erinnert, welche Lage er eingenommen hat und dass es da zwischen jetzt und einstmals oder früher auch wiederum Parallelisierungsmöglichkeiten gibt.
Der Zugang zu diesem Körpergedächtnis ist denn auch eher im Bereich des Unbewussten zu finden, das zu Beginn des Romans in einem Zwischenreich zwischen Schlafen und Wachsein, zwischen Bewusstsein und Traum angesiedelt ist.
Wenn ich erwachte und mein Geist geschäftig und erfolglos zu ermitteln versuchte, wo ich war, kreiste in der Finsternis alles um mich her, die Dinge, die Länder, die Jahre. Noch zu steif, um mich zu rühren, suchte mein Körper, je nach Art seiner Ermüdung, sich die Lage seiner Glieder bewusst zu machen, um daraus die Richtung der Wand, die Stellung der Möbel abzuleiten und die Behausung, in der er sich befand, zu rekonstruieren und zu benennen. Noch vor meinem Denken erinnerte sich mein Körper an die Art des Bettes, die Lage der Türen, die Fensteröffnungen, gleichzeitig mit dem Gedanken, den ich beim Einschlummern gehabt hatte und beim Erwachen wiederfand.
Marcel Prousts Konzept der zufälligen und nicht vernunftgesteuerten Erinnerung weist aus der Sicht der Hirnforschung durchaus Parallelen zum sogenannten Déjà-vu-Erlebnis, dem schon Gesehenen, auf. Auch Déjà-vus tauchen im Gehirn als Erinnerungstäuschungen mit einer unkontrollierten und unbewussten Plötzlichkeit auf, wie Gerald Hütter bestätigt.
Die sind uns nicht kognitiv zugänglich. Und es kann durchaus sein, dass man eine sinnliche Wahrnehmung hat, also etwas Bestimmtes sieht. Und das verknüpft sich im Hirn mit irgendetwas, was man später erlebt hat oder was vorher körperlich abgespeichert worden ist. Und plötzlich hat man das Gefühl, da ist jetzt, man hat irgendwas erlebt. Real ist das gar nicht geschehen, sondern das ist ein Konstrukt im Hirn. Und so kann es einem passieren, dass man auch in eine Situation gerät, wo man plötzlich, wo das Hirn plötzlich konstruiert, dass man da schon mal gewesen ist. Dass man das alles schon mal genauso erlebt hat. Und da das ja genauso real ist, was sich das Hirn selbst zusammen kreiert, wie das, was man tatsächlich erlebt, wird das auch subjektiv als völlig real empfunden.
Wie sehr das Hirn dazu neigt, sich Erinnerungen zu konstruieren, um ein stimmiges, kongruentes Bild der Vergangenheit zu erzeugen, zeigen auch Beispiele aus der Kriminalistik. Die Erinnerungen, die vom Gehirn dabei konstruiert werden, entbehren oft jeglichen Anspruchs auf eine objektive Wahrheit.
Das wissen wir ja auch aus diesen Zeugenaussagen in der Kriminalistik, dass man sich glaubt, ganz genau erinnern zu können an das, was da passiert ist, und dass sich dann häufig herausstellt, dass man das hinzugedichtet hat, aber nicht aus böser Absicht, sondern weil das Hirn, um das kohärent zu kriegen, versucht das Hirn die Löcher zu füllen. Das ist ja ein vollkommen unbefriedigender Zustand, wenn ich immer nur mich erinnere bis dahin, dann ist auf einmal ein Loch und dann geht es hier wieder weiter. Und dann füllt das Hirn sozusagen die Löcher mit anderen Erinnerungen. Und die werden da eingefügt, sodass ein kohärentes, stimmiges Gesamtbild entsteht. Und das kann man sich dann gut merken. Und nach 3 Jahren erzählt man das dann bei der Gerichtsverhandlung. Und dann kriegt man plötzlich von irgendeinem Verteidiger nachgewiesen, dass man sich an der Stelle total geirrt hat und an dieser auch nicht die Wahrheit gesagt hat.
Doch was bedeutet die Erfindungsgabe des menschlichen Gehirns für die menschliche Identität? In diesem Fall für die Identität der Figuren in Marcel Prousts Suche nach der verlorenen Zeit. Ich frage mich, ob der Konstruktionscharakter menschlicher Erinnerungen nicht auch bedingt, dass wir uns unter anderen Umständen ganz anders erinnern hätten können, als wir es getan haben. Und ob mit dieser optionalen Zufälligkeit unserer Erinnerungen nicht auch unser ganzes Ich ein Konstrukt ist? Und ob unser Ich unter anderen Umständen ein ganz anderes Ich mit ganz anderen Erinnerungen sein könnte. Marcel Prousts Erzählperspektive wurde in diesem Sinne auch so interpretiert, dass der Ich-Erzähler seinem jeweiligen Alter entsprechend unterschiedliche Identitäten annimmt. So, als würde sich der Ich-Erzähler in mehrere hypothetische Marcells aufspalten. Gibt es demnach für jede der Bewusstseinsschichten und Teile des Romans auch eine spezifische Identität? Ausgehend von der frühen Kindheit in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zu dem sterbenden Marcel kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs? Diese Fragmentierung und Multiplikation des eigenen Ichs betrifft indes nicht nur die Identität des Ich-Erzählers, sondern auch andere Figuren in der Rekonstruktion seiner Erinnerung.
Jedes Mal, wenn sie den Kopf bewegte, schuf sie eine neue, für mich oft ganz ungeahnte Frau. Es schien, als besäße ich nicht nur eines, sondern zahllose junge Mädchen. Und da gibt es eine davon abgeleitete, eine sehr berühmte Szene, also Erzähler küsst Albertine und diese Annäherung geht so mikroskopisch sozusagen vor sich, dass da ganz viele Mädchen geküsst werden, je nachdem, wie die Perspektive ist. Ausdrücklich, das ist jetzt nicht Erinnerung, sondern das ist jetzt ein Zustand oder besser ein Vorgang, der da geschildert wird. Und was die Erinnerung betrifft, da ist in der Tat das Zerlegen in ganz viele Ichs logischerweise die Folge davon. Das ist klar. Also das Ich wird fragmentiert, das Ich wird sozusagen zu einer multiplen Person, die aber, das muss man auch immer hinzufügen, bei Proust durchaus einen Urgrund, einen Anker hat.